Also so mal ganz grundsätzlich gibt es ja gerade so einen Druck, sehr viel in kurzer Zeit herauszufinden, dass es ganz normal ist, dass da auch einiges bei schief geht.
Gegen den Corona-Koller. Der Weltpodcast für den Alltag im Ausnahmezustand. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Antonia Beckermann. Ich bin Redakteurin bei Welt. Ich habe mir heute ein Thema ausgesucht, das vielleicht erstmal ein bisschen dröge oder langweilig klingt. Aber versprochen, das ist es nicht. Es geht um Zahlen. Um Zahlen, die unser Leben bestimmen. Gemeint sind natürlich die Zahlen zur Corona-Pandemie. Am Anfang galt die Verdopplungszeit als der wichtigste Maßstab, anhand dessen die Politik Entscheidungen getroffen hat. Aktuell ist es der sogenannte R-Wert. Die einen Wissenschaftler interpretieren die Zahlen so, die anderen anders. Für die einen ist der eine Wert relevant, für die anderen der andere. Das sorgt bei vielen für Unverständnis und für Unsicherheit. Und die Unsicherheit, wie es bei uns auf kurze und auf lange Sicht weitergehen soll, ist für viele viel schlimmer als die Maßnahmen gegen das Virus selber. Was also steckt wirklich hinter den Zahlen? Das habe ich meine Kollegin Birgit Herben gefragt. Sie ist Wissenschaftsredakteurin bei Welt und beschäftigt sich seit Anbruch der Pandemie mit den Corona-Zahlen.
Hallo Birgit.
Hallo Antonia.
Du hast dich ja als Wissenschaftsredakteurin jetzt seit Wochen jeden Tag mit all den unterschiedlichen Zahlen beschäftigt. Sag mal, träumst du mittlerweile schon von Zahlen?
Naja, also auf jeden Fall halten sie mich manchmal nachts wach und ich denke wirklich sehr viel über diese unterschiedlichen Studien nach, die ich lese und die Argumente hin und her und es ist schwer auch mal abzuschalten und nicht über diese ganze Sache nachzudenken.
Das kann ich mir vorstellen. Das geht ja vielen von uns ähnlich. Und was uns Laien ja häufig beschäftigt, ist diese ganze Unsicherheit. Man hört alles Mögliche in den Nachrichten, man liest was und keiner weiß mehr so richtig, was stimmt denn jetzt eigentlich, wer hat recht, was ist wirklich wichtig. Jetzt bin ich froh, dass ich dich hier habe und du uns ein bisschen durch diesen ganzen Zahlendschungel führen kannst. Reproduktionszahl, Verdopplungszeit, Dunkelziffer. Welche der Zahlen sind denn jetzt wirklich wichtig für uns?
Also ich würde erst mal sagen, keine einzelne Zahl ist allein wichtig. Und man sollte niemals wegen einer bestimmten Zahl, schon gar nicht an einem bestimmten Tag sagen, oh, jetzt passiert was ganz Schlimmes oder ach, wir sind über dem Berg. So einfach ist es leider nicht. Man muss eigentlich immer viele verschiedene Zahlen so im Zusammenhang sehen und zur Not vielleicht den Leuten vertrauen, die sich mit diesen Zahlen ausführlicher beschäftigen. Also allerdings muss man sagen, im Moment sind ja zwei Zahlen in Deutschland besonders im Gespräch. Also die neueste Zahl ist ja die Zahl der Neuerkrankungen in den Landkreisen, also berechnet pro 100.000 Einwohner in einer Woche. Wenn das über 50 steigt, dann soll man über die Lockerungen und Distanzierungsmaßnahmen wieder neu nachdenken. Und die Zahl der Neuerkrankungen ist wichtig. Diese Grenze ist zwar willkürlich gewählt und man kann sich darüber streiten, ob die so sinnvoll ist. Aber natürlich, wie viele Leute krank werden, ist erstmal eine ganz fundamentale Größe. Weil wenn sehr viele krank werden, dann müssen viel zu viele auf einmal behandelt werden und das Gesundheitssystem kommt nicht hinterher.
Du hast ja gesagt, da kann man drüber streiten. Warum sind denn manche Experten, also warum bezweifeln die denn diese Zahlen?
Naja, weil die Zahl wurde von Politikern entschieden, natürlich im Austausch mit Experten und sie wurde für ganz Deutschland einheitlich entschieden, obwohl die Bedingungen ja sehr unterschiedlich sind. Und es ist keine exakte Wissenschaft, vorherzusagen, ab welcher Zahl es schon gefährlich wird und ab welcher Zahl man noch sagen kann, das kriegen wir wieder in den Griff. Also ich habe mich mit mehreren Epidemiologen darüber unterhalten. Einer war besorgt, einer hat gesagt, das schaffen wir schon so mit diesem Grenzwert. Einer hat gesagt, das ist überhaupt nicht richtig für jeden Landkreis, die gleiche Zahl zu festzulegen. Man muss sich überlegen, was ist eigentlich der Sinn der Zahl. Wenn die Neuerkrankungen zu sehr in die Höhe schießen, dann kommen die Gesundheitsämter nicht hinterher. Das heißt, wir haben dann wieder Leute, die sich angesteckt haben und in der Gegend rumlaufen und nicht getestet werden und das weiter und weiter verbreiten, so dass es sich irgendwann mal vielleicht so weit erhöht, die Zahl, dass man das aufgibt und sagt, so, jetzt müssen alle sich wieder distanzieren, bevor das nicht wieder runtergegangen ist. Und bei dieser Zahl 50 hat man versucht nachzudenken, wie hoch müssen wir die Grenze legen, damit wir das verhindern. Ne? Und bleibt da noch genug Vorwarnzeit?
Jetzt ist ja im Moment der Wert, der neben den Neuinfizierten so am meisten interessiert, der R-Wert, von dem immer gesagt wird, der muss unbedingt unter diese magische Zahl von 1 fallen. Dann kann man wieder über Lockerung nachdenken. Was genau ist denn der R-Wert?
Der R-Wert. Also der R-Wert gibt an, wie viele Menschen ein Infizierter ansteckt. Also das ist zum einen eine biologische Eigenschaft des Virus. Je ansteckender so ein Virus ist, desto mehr Menschen steckt einer an. Also zum Beispiel am Masern ist der R-Wert, ich glaube, 8. Also die verbreiten sich wahnsinnig schnell. Und beim Coronavirus ist ein R-Wert in einer Bevölkerung, wo nichts unternommen wird und noch niemand immun ist, da liegt er irgendwo bei 2 bis 3. So ganz genau weiß man das gar nicht, weil es ist ja nie ganz unabhängig von den Umständen. Also in einem dicht gedrängten Häuserblock werden automatisch mehr Menschen angesteckt als irgendwie in der Uckermark auf Bauernhöfen. Ne? Also dieser R-Wert ist sowieso nur ein ungefährer Wert. Und außerdem verändert er sich natürlich, wenn man jetzt anfängt, den Leuten zu sagen, sie sollen Abstand voneinander halten und sie sollen womöglich Masken tragen oder die Kinder sollen nicht mehr zur Schule gehen und all diese Dinge. Auf die, die wirken sich natürlich darauf aus, wie viel ein kranker Mensch ansteckt. Und wenn der R-Wert bei 2 oder bei 3 liegt, dann ist ja klar, dass mit jeder Ansteckung kommen 2 bis 3 neue dann dazu in der Folgegeneration. Das heißt, es nimmt exponentiell zu, also es steigt sehr schnell an und gerät außer Kontrolle. Wenn der R-Wert bei 1 liegt, also genau im Durchschnitt steckt ein Mensch einen weiteren an. Das ist natürlich immer nur ein Durchschnitt, also mancher kann vielleicht 3 und mancher gar keinen einstecken. Ne? Aber im Durchschnitt, wenn der bei 1 liegt, dann bleibt quasi die Zahl der Kranken immer gleich. Verändert sich nicht. Und wenn der R-Wert unter 1 sinkt, dann wird die Zahl der Kranken immer geringer. Und die Epidemie ist irgendwann mal zum Stillstand gekommen. Das wäre ja eigentlich das, was wir uns wünschen.
Wie wird denn die Zahl ermittelt, der R-Wert?
Ja, und damit fängt es eben an, kompliziert zu werden. Also in der Theorie kann man das so schön erklären. Und theoretisch könnte man natürlich auch jetzt jeden einzelnen Menschen verfolgen und gucken, wie viele Menschen der angesteckt hat und daraus Mittelwerte bilden. Aber das ist ja ganz unrealistisch, dass man das so nachvollziehen kann und bei genügend Menschen nachvollziehen kann. Also versucht man aus der Zahl der gemeldeten Fälle in ganz Deutschland herauszulesen, wie viele angesteckt wurden insgesamt von denen davor. Und dann nimmt man erstmal ein Mittelungsverfahren. Also man nimmt zum Beispiel in 4 aufeinanderfolgenden Zahlen, guckt man, wie viele Neuerkrankungen gab es. Und dann bildet man daraus einen Mittelwert und vergleicht diesen Mittelwert mit den Neuerkrankungen, mit den Neuerkrankungen, die es in den 4 Tagen davor gegeben hat. Mhm. Diese 4 Tage nimmt man an, weil es ungefähr die Generationszeit auch ist von einer Ansteckung zur nächsten. So, und wir, also so ganz grob kann man das auf jeden Fall gut rechnen. Das Problem ist nur, man kann das erstens ja nur im Nachhinein berechnen. Also bis jemand sich ansteckt, da vergehen dann so ein paar Tage, im Schnitt 5 Tage, bis er überhaupt erst Symptome spürt und manchmal vielleicht auch gar nicht. Vielleicht geht er zum Arzt, vielleicht geht er gleich zum Arzt, vielleicht geht er nie zum Arzt, vielleicht wird er getestet, vielleicht auch nicht. Und dann vergehen, wenn der Test gemacht wird, vergehen nochmal 1 bis 2 Tage, bis das überhaupt ans Robert-Koch-Institut gemeldet wird. Und aus diesen etwas diffusen Meldedaten muss das Robert-Koch-Institut nun herausrechnen, wie viele sich wann angesteckt haben. Also die vereinfachen das erstmal dadurch, dass sie schon mal sich nur angucken, wann wie viele erkrankt wurden. Das kann man schon mal machen als Vereinfachung. Aber auch dann könnte man eigentlich nur so im Nachhinein, ja, so, ich weiß, so 2, 3 Wochen in die Vergangenheit blicken, eben wegen diesen ganzen Verzögerungen und unterschiedlichen Meldeprozessen.
Okay, das heißt, wenn ich das richtig verstehe, kann der R-Wert im Moment, wo sich ja alle Gedanken machen, Mist, jetzt ist er wieder über 1, kann überhaupt keine Aussage treffen, ob die Lockerungen, die es jetzt schon gibt, also irgendwie verfrüht waren.
Nein, das kann es nicht sein. Das kann irgendwie wirklich nur darüber urteilen, was irgendwie passiert ist Ende April an Infektionsgeschehen. Also dann müsste man sich dann angucken, war da irgendwas anders? Außerdem ändert sich der R-Wert ja im Moment gar nicht so drastisch. Wenn der mal auf 1,1 steigt, also gerade wegen diesen Unsicherheiten, die ich gerade kommuniziert habe, da kann man noch lange nicht sagen, oh, jetzt steigt er an. Und es ist einfach so, im Moment schwankt er um 1. Viel mehr kann man eigentlich nicht sagen. Und es scheint so einen leichten Trend nach oben zu gehen. Und wenn ich jetzt verantwortlicher wäre fürs Management der Epidemie, würde mich das natürlich brennend interessieren und ich würde schon jeden Tag auch mir angucken und überlegen, ist das jetzt schon ein Anzeichen?
Das heißt, wir müssen bis Ende Mai ungefähr warten, um rauszufinden, ob die aktuellen Lockerungen vielleicht zu früh waren, richtig?
Ja, das müsste man, wenn man nur den R-Wert betrachtet. Aber wir haben ja noch andere Zahlen, also zum Beispiel die Neuerkrankungen in den Landkreisen. Also wenn die ansteigen, da haben wir so eine Art Frühwarnsystem. Wir müssen ja gar nicht nur auf diesen bundesweiten R-Wert gucken, der ja auch nur ein Mittel über ganz Deutschland ist. Also der R-Wert ist interessant und ist wichtig, aber so auf diese tagesaktuellen Schwankungen zu blicken, das kann man machen, aber das verleitet einen dann dazu, falsche Schlüsse zu ziehen, glaube ich.
Das Robert-Koch-Institut hat jetzt ja noch einen zusätzlichen Wert angekündigt, einen geglätteten Wert. Was verbirgt sich denn dahinter?
Ja, also damit wollen sie ein besonderes Problem auffangen, nämlich dass einzelne Ausbrüche, wenn zum Beispiel in einer Fleischfabrik besonders viele erkranken, dann gibt es so einen kurzen Ausschlag nach oben im R-Wert. Und es wirkt dann so, als ob sich die Epidemie plötzlich irgendwie insgesamt verändert hätte. Aber das ist ja eine falsche Aussage. Also das Gesamtgeschehen in Deutschland ist ja dadurch gar nicht anders. Und so wie Sie es in der Pressekonferenz gesagt haben beim RKI, wollen Sie diese besonderen Cluster nun rausrechnen, sodass der R-Wert von diesen kleinen Zacken, dass er quasi glatt gebügelt wird und diese kleinen Ausreißer nicht mehr da sind. Man kann jetzt natürlich sagen, oh mein Gott, schon wieder irgendwie ein neuer R-Wert und die wissen aber auch nicht, was sie tun und sich darüber aufregen. Aber letztlich ist es halt einfach so, dass die versuchen, mit ihren Zahlen die Wirklichkeit abzubilden und müssen einfach auch selbst dazu lernen, wie das am besten zu machen ist.
Wir haben ja schon so ein bisschen auch über Studien und so gesprochen. In Schweden zum Beispiel gab es 2 Studien, da gab es Pannen, die mussten zurückgezogen werden. Die Heinsberg-Studie hier aus Deutschland, die hat ja offenbar auch Rechenfehler bei der Dunkelziffer der Infizierten enthalten. Warum ist es eigentlich so schwierig, richtige Zahlen herauszufinden?
Also so mal ganz grundsätzlich gibt es ja gerade so einen Druck, sehr viel in kurzer Zeit herauszufinden, dass es ganz normal ist, dass da auch einiges bei schief geht. Das wissenschaftliche System, wie es sonst existiert, ist ja ein völlig anders im Moment. Es ist ja ein Ausnahmezustand. Normalerweise wird jede Studie erstmal in einer Zeitschrift eingereicht und dann wird sie ganz gemütlich an so Fachgutachter verschickt, die dann eine Weile drüber brüten und die sich angucken und dann entweder sagen, ja, kann man so veröffentlichen oder nee, da stimmt was nicht, da muss man nochmal weitere Versuche machen oder es vielleicht auch ganz ablehnen. Und dieser Mechanismus, der dauert aber im Moment viel zu lange, um dass wir irgendwie was rausfinden, was rechtzeitig noch irgendwie uns helfen könnte. Deswegen werden Studien im Moment schnurstracks ins Netz gestellt. Da stört sich keiner mehr dran.
Das ist doch gefährlich, einfach Studien ins Netz zu stellen.
Genau, das ist gefährlich, aber es kann auch helfen. Also man kann die Sache auch dadurch beschleunigen, dass zum Beispiel erfahrene Wissenschaftler sich diese Studien dann ganz schnell angucken und schon gleich öffentlich darüber diskutieren. Also es ist ja noch eine sehr spannende öffentliche Diskussionskultur unter Wissenschaftlern entstanden, wo eben selbst auf Twitter schon die neuesten Studien sofort zerrissen oder gelobt werden. Also das ist nicht nur schlecht, aber das ist auch gefährlich und man muss sich nicht wundern, wenn manchmal Studien auch wieder im Nachhinein zurückgezogen werden und sich als fehlerhaft erweisen. Das ist leider im Moment so die Situation.
Das ist ja was unglaubliche Unsicherheit auch schürt bei den Leuten, dass man eine Studie liest und dann gefühlt wird jeder Studie gleich wieder widersprochen. Wem kann man denn überhaupt noch trauen im Moment?
Ja, schwierige Frage, weil es gibt wirklich ganz viele Experten und scheinbare Experten, die gerade sehr meinungsstark manchmal Thesen vertreten. Das ist auch als Wissenschaftsjournalistin manchmal kommt man an Grenzen, wo man denkt, oh Gott, kann das denn sein? Und bin ich mir jetzt sicher, dass der Unsinn redet oder ist da nicht vielleicht doch was dran? Also jetzt aus meiner Erfahrung in den letzten Monaten würde ich mal grob sagen, also erstens mal sollte man darauf achten, wenn jemand was sagt, ob er überhaupt sich auf seinem eigenen Gebiet befindet oder ob es vielleicht zum Beispiel ein Finanzwissenschaftler ist, der dann auch mal die Zahlen analysiert, aber vorher noch nie sich mit Epidemiologie beschäftigt hat, im Gegensatz zu den Leuten, die das schon seit Jahrzehnten betreiben. Also das ist eine Sache. Dann würde ich außerdem raten, wenn jemand was ganz Ungewöhnliches behauptet, was im Widerspruch zu allen anderen steht und sich ganz sicher ist, dass er Recht hat und dass die meisten anderen Unrecht haben, dann wäre ich auch schon mal sehr misstrauisch. Weil es gibt natürlich manchmal einsame Genies, die irgendwas erkennen, was sonst niemand erkennt. Die bewundert man im Nachhinein im Lauf der Jahrhunderte, aber im Alltagsgeschäft gibt es halt auch einfach ganz viele Leute, die sehr von sich überzeugt sind. Also was ganz wichtig ist in der Wissenschaft, dass die Leute nicht nur irgendwas im Netz behaupten oder in einer Zeitung behaupten, sondern sich auch mit anderen Wissenschaftlern in einem Diskurs befinden. Dass andere Wissenschaftler die Zahlen überprüfen und sich dazu äußern können und dass dann eine Diskussion ist. Und wenn da einer so ganz einsam und allein was sagt, aber die Leute, die sich eigentlich damit auskennen, gar nicht gefragt werden, was die Meinung ist, zum Beispiel auch in einem Zeitungsartikel. Insgesamt muss man einfach ein bisschen, glaube ich, vorsichtig sein. Und wir befinden uns gerade in einem Prozess des Erkenntnisgewinns, der eigentlich irrsinnig schnell verläuft, den man normalerweise als Laie so gar nicht mitbekommt. Aber weil es uns halt alle so unmittelbar angeht, verfolgen wir jede These, auch noch die abstruseste, die sich dann vielleicht nach 3 Wochen kein Hahn mehr danach kräht. Und ja, das ist schwierig. Weil selbst die seriösen Wissenschaftler, die jetzt irgendwie eigentlich sich gut auskennen, kein Wissenschaftler ist ganz gefeit davor, so zum Beispiel seine Lieblingstheorie zu haben, die er dann vielleicht besonders verfolgt. Und
vielleicht auch gerade ein schöner Wettbewerb unter Wissenschaftlern, weil man sich jetzt wahrscheinlich ganz gut profilieren kann gerade.
Ja, natürlich. Also das ist ja auch eine riesige Chance für einen Wissenschaftler. Wenn er irgendwas Substanzielles zu Corona herausfindet, dann hat er gleich irgendwie ein ganz hochrangiges Paper veröffentlicht, wo man normalerweise irgendwie nur ganz selten die Chance hat und viele Jahre schuften muss dafür als Wissenschaftler. Das ist natürlich ein wahnsinniger Anreiz gerade. Und selbst, ich beobachte ja, selbst unter den deutschen Virologen gibt es jetzt so ein, ja, auch ganz schön manchmal Dissens, wer denn nun Recht hat und mit seinen Thesen. Und auch selbst die sind sich nicht ganz einig.
Glaubst du denn, jetzt hast du dich so lange mit den ganzen Zahlen beschäftigt, bist du dadurch ängstlicher geworden, was Corona angeht? Oder im Gegenteil, dass du eher sagst, ich kenne mich jetzt gut mit den Zahlen aus, ich bin weniger ängstlich?
Also ich versuche mir immer wieder die Wahrscheinlichkeiten, die eben doch nur gering sind, sich anzustecken, vor Augen zu führen. Das ist auf jeden Fall so, wenn man sich tagtäglich damit beschäftigt, fällt es einfach schwer, es überhaupt zu vergessen. Also ich glaube, das gelingt Menschen, die sich mit anderen Dingen beschäftigen, einfach leichter, einfach überhaupt mal gar nicht an Corona zu denken und vielleicht dann ja auch leichtsinnige Sachen zu machen. Aber für mich ist das schwerer. Aber es ist auf jeden Fall manche übersteigerte Sorge, die mich zwischendrin schon befallen hat, die habe ich auch schon wieder abgelegt, muss ich sagen. Also ich erinnere mich, dass ich mich mal mit so Hygiene-Experten unterhalten habe, wo überall theoretisch sich Virus auf welchen Oberflächen befinden könnte. Und danach hatte ich so das Gefühl, oh Gott, so oft, wie ich mir ins Gesicht fasse, kann ich eigentlich gar nicht mehr ohne Desinfektionsmittel aus dem Haus gehen. Also diese Phase habe ich jetzt zum Glück etwas hinter mir gelassen.
Haben wir ja ganz, ganz viel über Zahlen und Studien und Unsicherheiten gesprochen. Was würdest du denn jetzt unseren Hörern sagen? Was hilft denn jetzt gegen die Unsicherheit? Am besten einfach erstmal gar keine Zahlen mehr glauben oder lieber gar keine Nachrichten mehr anschauen.
Also wenn man zu Angst neigt und sich sowieso schon verrückt macht, dann sollte man vielleicht versuchen, den Medienkonsum etwas einzuschränken und lieber mal raus in die Natur zu gehen und sich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Und ich würde dann einfach so die ganz normalen Empfehlungen, die hier gar nicht so richtig, es gibt ja so ein paar ganz klare Empfehlungen, was man tun sollte, mit Hände waschen, Maske tragen, Abstand halten, sich mit so und so vielen Leuten treffen, aber nicht mit mehr. Das kann man ja einfach mal befolgen. Und sich ansonsten nicht so zermartern. Also das wäre meine Empfehlung. Also es ist nicht völlig jetzt alles, allem misstrauen und sagen, das stimmt ja alles nicht, auf keinen Fall. Aber auch nicht ständig denken, oh Gott, ich sterbe jetzt bald, wenn das und das passiert.
Was ich noch unseren Hörern empfehlen kann, ist ein großer Text, den du geschrieben hast, gerade in der Welt am Sonntag. Ich verlinke den nachher auch noch in den Shownotes. Da ist jedenfalls alles nochmal gut erklärt, alle Zahlen und zu allem auch Grafiken, die sich jeder anschauen kann. Vielen Dank, Birgit, und dir alles, alles Gute.
Gerne. Tschüss.
Tschüss.
Ich hoffe, die Folge war wirklich nicht dröge und langweilig für Sie, wie am Anfang versprochen. Das gilt natürlich auch für alle anderen Folgen unseres Podcasts. Wenn er Ihnen gefällt, freuen wir uns, wenn Sie uns abonnieren. Mein Name ist Antonia Beckermann. Bis zum nächsten Mal bei Gegen den Corona-Koller.